Moin Moin und herzlich willkommen zu Folge 98 von HSV.
Meine Frau!
Schön, dass ihr alle am Start seid. Wir sind auch in voller Besetzung. Ich mach mal hier im Uhrzeigersinn. Moin Gatto.
Moin.
Bones ist mit dabei.
Hallo.
Und Kai.
Moin Moin.
Wir begrüßen euch aus der Spitaler Straße, aus dem Radio Hamburg Studio und ja, sprechen heute über eine Folge, die auf jeden Fall für viele Reaktionen gesorgt hat. Wir haben ja so ein bisschen provokant gefragt, will uns der HSV verarschen, und haben so ein bisschen auch auf die Außendarstellung angesprochen, wie verkauft der HSV solche Leistungen wie Wien Wiesbaden, wird da zu viel schön geredet, und ja, da gab's viel Feedback. Jetzt gerade aktuell, vor ein paar Tagen, hat sich ja auch Dieter Hecking geäußert, hat gesagt, genau das ist das Problem, warum der HSV in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte. Es wird zu viel schwarz und weiß gesehen. Da haben wir auch direkt vom HSV in die Richtung Feedback gekriegt, gar nicht als Kritik, sondern einfach nur als Reaktion auf unsere Fragestellung, und haben auch von euch einige Antworten gekriegt. Zum Beispiel von Tim Oliver bei Facebook. Das war echt ein super Kanal. Also wenn ihr da Lust drauf habt, gerne weiterhin eure Meinung zum Podcast und zu aktuellen Fragen der Folge da posten. Das funktioniert super. Wir antworten dann auch immer sofort. Tim Oliver hat geschrieben: Wie bitte, Jungs, wir schlittern in eine Krise und laufen Gefahr, den Aufstieg zu verspielen. Echt jetzt? Habt ihr tatsächlich geglaubt, das wird ein Selbstläufer mit einem 3-Punkte-Schnitt? Hier mal ein paar Fakten. Wir sind die zweitbeste Auswärtsmannschaft der laufenden Saison. Wir sind die beste Mannschaft der letzten 5 Spiele, die beste Heimmannschaft, die zweitbeste Auswärtsmannschaft, haben die meisten geschossenen Tore und die wenigsten kassiert. Ja, was soll man dazu sagen? Die Fakten sprechen natürlich für Tim Oliver. Trotzdem finde ich persönlich, und das richte ich auch so in Richtung Dieter Hecking, muss es ja erlaubt sein, auch mal Kritik zu äußern.
Ja, erlaubt sein muss es auf jeden Fall. Dieter ist natürlich so ein erfahrener Hund, ne?
Also ja, aber das ist alles taktisch clever. Aber er sagt so, er hat in so einer kleinen Presserunde nach dem Training, glaube ich, war das, hat er auch gesagt, wir alle, und hat auch so die Medienvertreter mit eingeschlossen, wir alle müssen dafür sorgen, dass hier keiner abhebt. Und das ist ja grundsätzlich ein völlig falsches Medienverständnis. Ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen, aber er kann ja nicht erwarten, dass jetzt alle zusammen für den Aufstieg des HSV arbeiten, sondern es muss ja auch möglich sein, mal schlechte Entwicklungen, wie zum Beispiel eine nicht so stabile Auswärtsleistung, und auch Dresden, da haben wir jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, das muss ja erlaubt sein, das auch mal zu sagen.
Total. Also taktisch von Dieter würde ich sagen, hat er gut gemacht. Er hat versucht, alles ruhig zu halten, so wie sie schon die ganze Zeit versuchen, und es geht ja auch auf. Und objektiv muss man einfach sagen, es sind Leistungsschwankungen. Es war eine kleine so eine Delle in der Leistungskurve. Und natürlich ist es, wenn man dann 1-2 Spiele verliert, ist da eine Krise. Hm. Und er hat sich auch explizit darüber aufgeregt, dass zum Beispiel der Sky-Moderator gesagt hat, oder Kommentator, der hat den HSV quasi eine Krise geredet und hat gesagt, dann hat Dieter gesagt, sowas geht gar nicht und sowas wollen wir jetzt auch nicht unterstützen. Aber
das stimmt natürlich auch. Von der Krise hat ja auch keiner geredet. Nur einfach, dass man mal sagt, Achtung, Achtung, die Entwicklung ist jetzt nicht so wahnsinnig steil bergauf, sondern man muss mal genau hingucken.
Vor allen Dingen haben wir ja nicht gesagt, nur anhand der Zahlen und Fakten, sondern auch so das Gefühlte, dass diese Müdigkeit irgendwie da ist, kurz vor der Winterpause, und jeder brennt nicht mehr so zu 100%.
Fairerweise jetzt dann natürlich Top-Choreo der Fans, absolut, gegen Dresden, Stadion war fast voll. Also
das war eine sehr subjektive Meinung, ja. aber es ist halt unsere Meinung.
Naja, man muss ja sagen, das ist ja eine Frage der Messlatte. Wir wollen ja nicht im Mittelfeld spielen oder um den 5., 6. Platz in der 2. Liga, sondern wir wollen aufsteigen. Ich glaube, da ist auch noch jeder bei mir, der komplette HSV auch, und das tust du halt nicht, wenn du immer mal 2-3 Spiele dich zurückziehst. Du musst halt zusehen, dass du gerade die Schwächephasen der Gegner dann jetzt auch ausnutzt. Wenn die Mitkonkurrenten um Aufstieg schwächeln, musst du zuschlagen, und das war für den Anspruch und für das, was wir uns dieses Jahr vorstellen, in den letzten Spielen zu wenig. Und ich finde, das ist auch kein Schwarz-Weiß-Denken. Wir haben Dieter Hecking nicht gesagt, dass er irgendwie gefeuert werden muss. Wir sagen auch nicht, dass es ein schlechter Trainer ist. Wir haben nur gesagt, dass wir finden, dass dieser Ansatz einfach nicht dem gerecht wird, was wir an Zielen sehen und wünschen.
Da tritt oder schlägt Olli bei Facebook in dieselbe Kerbe. Er sagt, wie intern das Thema besprochen wird, das wissen wir ja nicht. Aber auch wenn man als HSV etwas demütiger daherkommen möchte, finden wir ja auch alle, dass das auf jeden Fall eine richtige Taktik ist. Trotzdem sollte man schon Erfolge gegenüber oder gegen Mannschaften wie Wiesbaden einfordern. Jetzt wollen wir auch nicht ewig auf Wiesbaden rumtrampeln, sondern es geht dann auch wirklich um zum Beispiel auch eine Leistung wie gegen Dresden. Geil mit dem Last-Minute-Tor, trotzdem keine Weltklasse-Leistung. Und dann schreibt er noch, schon Wolf hat meiner Meinung nach in den PKs jeden Gegner stark gequatscht und die eigenen Leistungsmöglichkeiten zu klein geredet. Und das ist wirklich so ein Ding, was in Mode ist. Nicht nur bei Dieter Hecking, sondern generell finde ich im Fußball. Es gehört fast schon zum guten Ton, dass man auf der PK erstmal Lobeshymnen über den Gegner ablässt. Und das war beim HSV noch ein bisschen mehr in letzter Zeit zu beobachten als bei anderen Vereinen. Dieses starke Reden vom Gegner. Und da hat er recht mit Wolf, der das wirklich gemacht hat. Der teilweise unterdurchschnittliche Zweitligamannschaften hat er irgendwelche sensationellen, revolutionären Systeme angedichtet. Das macht Hecking jetzt nicht in der Form, aber ein bisschen mehr Stärke da zeigen,
ja,
kann man vielleicht so sehen.
Ja, das ist aber...
Meinung von Olli.
Meinung von Olli ist auch okay, Olli. Aber in meinen Augen ist das so, es gibt einmal klare interne Geschichte, klare externe Geschichte. Und extern musst du eigentlich nur das sagen, um die Medien zu beruhigen, um die Medien auf deine Seite zu holen. Und das ist Stand jetzt die beste Taktik, die du fahren kannst. Vor der Saison, so messe ich das bei mir selber immer, hätte es sofort unterschrieben, wenn es so ruhig wäre wie jetzt. Und deswegen werde ich jetzt auch nicht meckern. Und alles andere, man kann sich immer alles wünschen und ich pipapo, aber solange intern ein ganz anderer Zug herrscht, ist alles okay.
Dennis sagt auch, der gesamte Club hat die Unentschieden und die Niederlage nicht zu hoch gehängt. Das kritisiert er ja, allerdings die sehr deutlichen Siege gegen zum Beispiel Stuttgart auch nicht zu hoch gehängt. Stimmt natürlich. Die wurden hanseatisch kühl mitgenommen und direkt die Warnungen zum nächsten Gegner hinterhergeschickt. Das ist eine sehr schöne Balance, die uns seit Jahren fehlte, sagt Dennis. Also man merkt so ein bisschen, es ist eine gespaltene Meinung. Wir meckern auch nicht, wir sagen auch nicht, alles ist scheiße, sondern es geht nur darum, dass manchmal so ein bisschen Augenwischerei betrieben wird und der Tabellenplatz 1 nicht automatisch bedeutet, dass auch wirklich alles in Grund und Boden gespielt wurde.
Wir haben auch nur gesagt, dass offensichtlich ist, dass diese spielerische Leichtigkeit, dass man sich richtig geile Chancen gefühlt im 10-Minuten-Takt erspielt, vom Beginn der Saison deutlich zurückgefahren wurde. Also man hat sich deutlich schwer getan gegen die letzten Gegner, unabhängig von der Gegnerstärke. Man hat sich schwer getan im Spielaufbau und in der Erarbeitung von Chancen. Und das resultiert natürlich auch zum gewissen Teil, wie Olli sagt, dass man halt unnötig eventuell auch Gegner vor einem Spiel stark redet. Und ich denke, man kann auch einfach bei so einem guten Kader, den wir durchaus haben, ohne arrogant zu wirken, zu sagen, wir möchten die 3 Punkte hier haben, alles andere wäre eine Enttäuschung, wenn wir zum Tabellenletzten fahren. Das könnte man ja auch mal einfach mal mit einem Presseraum, in einer Pressekonferenz anführen.
Bettina sagt ja auch, die Auswärtsschwäche, Jungs, das sehe ich überhaupt nicht so. In der Auswärtstabelle sind wir auf Platz 2 mit den zweitmeisten Punkten in der Fremde. Spitzenreiter ist da Bielefeld und dafür holt die Arminia. Bettina ist Experte, zu Hause deutlich weniger Punkte. Da kann man dann auch mal sich auf die Heimsiege verlassen und Hecking verstehen. Das Ding ist nur, an wem misst man sich? An den anderen guckt man, wenn die anderen blind sind und wir einen Tick besser, dann ist alles super. Oder misst man sich an den eigenen Ansprüchen und sagt, so ein bisschen Guardiola-Style, sage ich jetzt mal. Ja, auch wenn wir gewonnen haben,
also
gibt was zu verbessern.
Also ich tue mich mit der Auswärtstabelle mit diesem zweiten Platz ungemein schwer, weil wir haben 7 Spiele, 21 mögliche Punkte und wir haben jetzt wirklich durch mehrere Unentschieden und 1-2 Siegen 10 Punkte von 21 möglichen und rangieren da mehr oder weniger fast mit Nürnberg, Hannover auf dem geteilten zweiten und ich finde, natürlich spricht die Zahl zweiter Platz für sich, aber die Ergebnisse, die in der Fremde bisher abgeliefert wurde gegen die Gegner, die wir dort hatten, da war meiner Auffassung nach deutlich mehr drin.
Ja, also ich finde, die ersten 24 Spieltage muss man auf sich gucken und die letzten 24 Spieltage guckst du dann auf die Tabelle. Jetzt macht es wenig Sinn, auf die Tabelle zu schauen.
Ja.
Und noch eine letzte Sache eben bei uns. Wenn man jetzt sagt, und da bin ich nicht mit dir d'accord, wenn man da jetzt sagt, so, wir müssen den Gegner jetzt mal weghauen, weil der irgendwie schlecht ist und alles andere zählt nicht. Alles andere wäre eine Enttäuschung, wie du gesagt hast. Was passiert denn, wenn du verlierst? Dann sagt er, dann kommt der Bildreporter, das wäre jetzt eine Enttäuschung. Sind sie eine Enttäuschung? Sind sie noch der richtige Trainer aufgrund der Enttäuschung? Und dann hast du halt wieder die Schlagzeilen links, rechts, kriegst du um die Ohren gepfeffert. Deswegen würde ich da halt eher versuchen, so.
Du meinst, wenn Hacking jetzt sagt, wenn wir nicht gewinnen, bin ich enttäuscht, und dann sagt dann danach der Reporter so, genau. Sie sind ja jetzt laut eigener Aussage sind sehr enttäuscht. Ja,
sowas wie Wiesbaden ist, die sind nicht so gut. Es ist, wenn wir da wirklich, das ist ein Letzter, da müssen wir gewinnen, alles andere wäre eine Enttäuschung.
Ja, aber ich glaube, du meinst ja jetzt nicht, dass man sagt, der Gegner ist scheiße, da müssen wir gewinnen, sondern man redet mehr über die eigene Stärke als über die.
Ja, aber das hast du eben gesagt, alles.
Nee, also ich meine wirklich, dass auch, wenn man ihn fragt, was erwarten Sie von dem Wiesbaden-Spiel, dass der natürlich sagt, so, okay, die haben meinetwegen eine gute Viererkette, dies, das, aber dass man auch sagt, wir fahren dahin, um zu gewinnen.
Ja, gut.
So. Okay. Und so eine krasse Aussage sollte man, oder so eine Aussage sollte man auch schon als Tabellenerster in dieser Saison.
Lass mal Wiesbaden jetzt mal abhaken. Das ist auch immer das ganz alte Ding. Trotzdem auch Dresden ist Tabellenvorletzter. Ja. Auch da ist mir echt aufgefallen. Ich habe das so häufig jetzt gehört und gelesen, dass ich selbst glaube, dass Dresden super von hinten rausspielt.
Ja.
Aber sorry, die sind 17. Genau. Da wird die ganze Zeit gesagt, Wahnsinn. Und die hatten ja dann auch in Hamburg 56% Ballbesitz und angeblich eine wahnsinnige Spielanlage. Und Christian Fjell muss ja ein Trainer-Genie sein. Sorry, das ist ein riesiger Traditionsverein mit einer unglaublichen Heimwucht. Die sind 17. Der Mann macht dann offensichtlich auch nicht so einen wahnsinnig geilen Job. Ganz einfach. Und dann muss man das auch nicht höher reden, als es ist. Und um ein Haar hätten wir tatsächlich dann, na gut, das ist dann auch Quatsch, aber um ein Haar hätte Dresden einen Punkt geholt und dann wäre die Situation definitiv anders, als sie jetzt nach dem Sieg ist, den wir natürlich alle gefeiert haben und wir lagen uns in den Armen und sind ausgerastet. Das ist unfassbar geil. Schon wieder ein Last-Minute-Tor, spricht auch für die Moral der Truppe. Ken Zombie kommt immer besser in Fahrt. Trotzdem, ja, muss ja mal erlaubt sein, so kleine Entwicklungen mal anzusprechen, wenn's die uns auffallen. Aber es hat uns ja auch niemand verboten, auch ganz klar. Nur
dieses Rechtfertigen ist auch mal scheiße.
Genau, ist auch scheiße. Es ist ja auch kein Rechtfertigen, es ist nur, irgendwie ist es schon Rechtfertigen. Es ist halt, das Darstellen unserer Meinung. Ja.
Was für mich auch falsch rüberkommt, ist, dass es kein Nachteil ist oder so oder schwer. Natürlich hast du eine krasse Presselandschaft in Hamburg, aber Fakt ist, jeder Spieler kriegt in Hamburg dann doch noch ein bisschen mehr Geld als bei den anderen traditionellen Zweitliga-Vereinen, spielt in einem tollen Stadion vor einer krassen Kulisse, und ich glaube, dass das auch etwas ist, was man positiv sehen muss und wo man nicht immer sagen kann, Mensch, das ist ein Nachteil, der Druck erdrückt mich. Wenn man da so schon rangeht, dann kann es kein gutes Team
mehr. Der HSV ist immer sehen. Das Thema der Stadt. Wenn man nicht weiß, über was man mit irgendjemandem reden soll, kann man im Zweifel echt zu 95% über den HSV reden. Der HSV ist das, was in England irgendwie das Wetter ist. Und das ist halt ein super zentrales Ding irgendwie in der Gesellschaft. Und deswegen diskutieren wir drüber, reden drüber. Und ich habe von keinem zum Beispiel jetzt nach dem Dresden-Spiel gehört, boah, haben wir geil gespielt. Sondern so, puh. Ich glaube, alle haben so ein bisschen so die Backen aufgeblasen und gesagt so, Halleluja, Schwein gehabt. Und mehr ist es dann auch nicht. Ja, den Sieg irgendwo erzwungen, aber das ist ja exakt das, was man erwartet. Und gibt trotzdem noch einiges zu tun. Aber lass uns mal übers Spiel reden. Gab es ja einige interessante Sachen zu beobachten und zwei Spieler heute, finde ich, im Fokus. Erstmal das Ganze ohne Jatta. Das erste Spiel ohne Jatta haben wir schon überstanden. Wer hätte gedacht, dass wir mal zählen, wann Jatta endlich wieder da ist. Und Tim Leibold. Kriegt heute mal eine Lobeshymne. Haben wir jetzt immer so als selbstverständlich hingenommen. Keine einzige Spielminute verpasst. Spielt immer auf hohem Niveau seinen Stiefel runter. Wir haben ihn ab und zu mal anklingen lassen als einer der Man of the Match. Aber er ist eigentlich gemeinsam mit Adrian Fein Man of the Season. Wahnsinn, was der momentan leistet. Was sind seine größten Stärken?
Dass er mega Betrieb macht. Dass du nie weißt, was er machen soll. Also erstmal grundsätzlich, er hält hinten den Laden dicht. Ne? Das ist als Verteidiger schon mal Grundvoraussetzung. Und dann halt sein offensives Spiel, dass er mit der ersten Ballannahme direkt in die Mitte zieht, teilweise nach außen zieht. Er ist wahnsinnig variabel und legt halt total viele Tore und Torvorlagen. legt er halt auf. Und das sind eigentlich seine Stärken.
Ja, jetzt, dieses Spiel ist wirklich dann auch die Krönung der aktuellen Entwicklung, aber ich sage euch mal ganz kurz eine kleine Statistik. Also die meisten Torschussvorlagen, 5 Stück, 1,8 Millionen hat er da übrigens gekostet. Wahrscheinlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis eines HSV-Spielers. Stand jetzt jemals, würde ich fast sagen. 104 Ballkontakte, also das ist Spielmacher-Style, liegt natürlich daran, dass er echt immer einrückt, aber die vertrauen ihm eben auch, geben ihm die Murmel. Ich hatte es jetzt am Wochenende in der Kreisliga, ich stehe wirklich komplett blank, aber unser Stürmer spielt mich einfach nicht an, weil er mir offensichtlich nicht zutraut, den reinzumachen. bei Leibold haben sie keine Skrupel, ihm die Murmel zu geben. So, und jetzt kommt's. er hat 23 von 26 Zweikämpfen gewonnen.
Krass.
88%.
Und ja, aber auch nicht so 6 und 5 von 6, sondern genau. 23 von 26. Also echt immer voll im Geschehen und er entscheidet diese Duelle für sich. Und das diese Flankenqualität, mit Abstand die besten Flanken im HSV-Spiel. Aus meiner Sicht sollte er auch die Ecken schießen, obwohl er natürlich für diese zweiten Bälle dann auch super ist, weil er ihn nochmal geil reinbringen kann oder abschließen kann. Und ja, keine Spielminute verpasst. Muss man fast hoffen, dass die anderen Vereine in der ersten Liga und vielleicht auch sogar international blind sind und die Entwicklung nicht so wahrnehmen. Ne? Denn das könnte jemand sein, der für einen zweistelligen Millionenbetrag dann tatsächlich gehen muss.
Oder dass er sagt, Mensch, ist Hamburg eine tolle Stadt, was für ein geiles Stadion, geiles Umfeld, hier bockt es, hier will ich bleiben.
Er wohnt in Rissen, seine Freundin kenne ich, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, auch Top-Mädel, hat er sich gut ausgesucht, spricht für ihn und hat sich da eigentlich sehr häuslich eingerichtet. Hinterseers wohnen um die Ecke, mit dem Hund da am Start. Also schon gesettelt, vielleicht spielt das ja auch eine Rolle.
Er hat vor allen Dingen auch 4 Jahre Vertrag. Also einen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben, sprich jetzt noch 3,5 Jahre Vertrag. Also im Sommer musst du erstmal gar nichts annehmen. Das heißt, du kannst dir dann noch 1,5 Jahre Zeit lassen. Und dann kann man mal den Markt sondieren, ob du verlängerst oder ob ein Angebot kommt. Also das ist schon top, dass wir ihn für 4 Jahre haben.
Und du kommst ja nicht auf solche Welten.
Nochmal Props an, wollte ich nochmal sagen, Props ja. an Becker, unseren ehemaligen Manager.
Ja, der Leibold war Bold, glaube ich, ne? Der kam relativ spontan, also in Anführungsstrichen spontan. Das war.
Warte, ich hab's gerade mal recherchiert.
Ich meine.
Hier kommt's. So.
Bin ich mal gespannt.
Nee, Becker hat geholt, ich sag's euch mal, deswegen an dieser Stelle nochmal. Respekt an Becker, wir haben ihn auch gut bepöbelt, aber er hat geholt. Duziak, Jamara, Kinzombi, Hinterseher, Leibold. Ja.
Leibold?
Ja. Und Hacking quasi schon dingfest gemacht.
Vorgespräche geführt, genau. Ja.
Also Ehre wem Ehre gebührt, genau. Leibold gesehen und die Geschichte umgesetzt.
Und auf solche Werte, die du gerade angebracht hast, kommst du ja nicht, wenn du wirklich stur hinten links kleben bleibst. Also das zeigt ja auch, wie aktiv er eigentlich auf dem gesamten Feld mitarbeitet, dass er vorne links die Flanken reinschickt, dass er sowohl auch im leicht zentral verschobenen Mittelfeld agiert, um dort die Zweikämpfe anzunehmen und das Spiel zu verschieben, als auch hinten links halt immer wieder dort steht, um den Ball wieder abzufangen. Also das ist, um dieses alte Wort zu bedienen, richtige Pferdelunge, die da über den Platz hechelt.
Ja, unermüdlich, ne? Und auch technisch so stark, dass er halt, weil das Risiko ist ja groß, dass du vorne die Murmel dann verlierst und offen bist, aber es passiert ihm eben nicht. Und kann man echt froh sein,
also
dass wir ihn
haben.
Ich klopfe
auch auf Holz, weil wir haben im Moment keinen linken Verteidiger als Ersatz. Er ist im Moment der Einzige.
Gar nicht drüber reden, Bones. Gar nicht drüber reden.
Hör auf, du redest doch schon wieder diese Niederlage herbei.
Gar nicht drüber reden. Zweite Personalie, jetzt nochmal konkret zum Spiel, Aaron Hunt. Auch hier gilt das Prinzip, Ehre wem Ehre gebührt. Aaron Hunt kam rein nach einer mal wieder muskulären Geschichte, die er jetzt überstanden hat, ungefähr 60. Minute. Und Aaron Hunt, die Werte sprechen schon wieder eine Sprache für sich. Hunt kam nach einer Stunde ins Spiel, sofort Struktur reingebracht und in den letzten 30 Minuten 25 Ballkontakte, 78% seiner Zweikämpfe gewonnen. Und generell muss man sagen, mit Hunt gewinnt der HSV 62,5% der Spiele, ohne ihn nur 37,5%. Also schon ein Krass. Prozentanteil, der für sich spricht. Wir kritisieren ihn schon häufig, aber er bringt eben eine Struktur rein, die wir, glaube ich, so als Zuschauer dann auch nicht so sehen. Hat dann, glaube ich, auch eine Ansprache gegenüber seinen Mannschaftsmitgliedern. Und einfach, ohne dass wir jetzt immer hin und her springen mit der Meinung zur Hand, ab und zu, klar, ist er ein bisschen phlegmatisch und Körpersprache nervt, aber hat hier richtig geliefert und einige Kilometer wieder abgerissen, sodass der HSV am Ende auf 120,2 kam. Fast 7 Kilometer mehr als der Gegner und weit über Ligadurchschnitt. Also die Jungs sind heiß. Danke, Dieter.
Danke, Dieter. Bist ein Champion.
Statement zur Hand.
Aaron Hunt, ich finde, das Spiel also war super von ihm. Ne? 30 Minuten gut. Aber für mich ist er diese Saison nach wie vor...
Kopfballtor macht er, ne? Kann er ja nichts für, dass vorher Leibold im Abseits stand, aber macht er super gegen immer dahin köpfen, wo die Flanke herkommt, liebe Amateurfußballer, ne? Macht Hand top, Aufsetzer, wäre das erste Kopfballtor seiner Karriere, glaube ich, gewesen.
Für mich ist er diese Saison noch zu sprunghaft in seinen Leistungen. Dann kommt Verletzungen hinzu. Also die Quote mit diesen 62%, dass wir da gewonnen haben, wenn er auf dem Platz war, ist ja auch overall, seitdem er beim HSV war. Und ich finde, diese Saison, man merkt so, ja, immer ein kleines Treppchen runter, so eine kleine Stufe runter. Er kann die Leistung noch bringen, aber er bringt sie für mich nicht mehr so konstant. Also er müsste für mich jetzt erstmal die nächsten 5 Spiele auch auf dem Niveau spielen. Dann würde ich sagen, alles klar. Aber aktuell war es so, ja, war ein gutes Spiel. Aber ich denke mal, es wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten 3 Spielen, 2 Spielen mal wieder ein schwächeres Spiel folgen.
Gerade kam auch eine Meldung vor ein paar Tagen, ploppte auf. Hunt will jetzt sich bewusst ernähren. Aaron Hunt, 33, hat jetzt gesagt, er will nochmal alles anders machen. Ne?
Ja, genau. Er meinte, er würde jetzt einen Personal Trainer nehmen, weil er häufig muskuläre Verletzungen hätte. Da frage ich mich,
jetzt
lieber Aaron Hunt, mit 33 Jahren, fällt dir das auf, dass du so verletzt bist, dass du jetzt mal einen Personal Trainer, also ich weiß nicht, ob die Meldung falsch ist oder ich hoffe, er hat schon seit
länger
dem 20.
mal
Lebensjahr Beratung. 3 ja. Trainer um sich herum, die ihn muskulär und ernährungstechnisch betreuen. Das war.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand's geil, wie du eingeleitet hast, Ehre wem Ehre gebührt. Und ich finde es auch genau richtig, dass wir mal so ein paar Spieler herausheben, eben nicht dieses glatte, ja, die ganze Mannschaft ist immer nur gut oder die ganze Mannschaft ist schlecht, sondern man kann auch ruhig mal Spieler herausheben. Bei Hunt mache ich mir schon ewig Gedanken und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, wenn der Typ, ich würde den Typ gar nicht mehr an seiner eigenen Leistung messen, die muss natürlich in einer Range sein.
Ja.
Ich würde den Typen daran messen, wenn andere Spieler, und anscheinend ist die Statistik deswegen so, deswegen ein bisschen weniger Last auf ihren Schultern haben und sich ein bisschen mehr auf ihre Leistung konzentrieren können, also die Mannschaft dadurch besser funktioniert.
Guter Punkt.
Dann würde ich ihn aufstellen, sofern die Leistung noch vertretbar ist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist er, glaube ich, schon ersetzbar.
Also ich bin mir sicher, dass ich die anderen Spieler besser fühlen, wenn er auf dem Platz ist. Weil er einfach eine gewisse Ballsicherheit gibt, immer eine Option mehr, auch unter Druck, nimmt dann vielleicht auch so eine kommunikative Last. Also
wenn ein Spieler dafür sorgt, dass 5 andere Spieler 5-10% mehr aus sich rausholen können, weil sie einfach mehr auf sich fokussiert sind, dann ist das sicherlich ein Spieler, den man aufstellen sollte.
Wie sieht es eigentlich aus, Kai, jetzt, wo wir uns langsam auf die letzten Prozent dieser Folge zubewegen? Wilde These von dir noch heute? Hast du dir was überlegt?
Ja, natürlich. Die wilde These geht dahin, dass der HSV leider im Moment ein leichtes Stürmerproblem hat und man mit Lasogga telefoniert hat, ihn allerdings nur gefragt hat, wen er denn so empfehlen könnte in der Winterpause noch, wen man da preiswert holen könnte.
Denn Bobby Wood ist keine Option.
Nein,
er hat jetzt 60 Minuten gekriegt, 13 Ballkontakte, 0 Torschüsse.
Es ist gemein, der Anspruch ist einfach unglaublich hoch. Hinterseher hat das bisher, finde ich, jetzt nicht katastrophal gemacht.
Ey, warte mal, was heißt der Anspruch ist hoch? Wir sind in der zweiten Liga, also nicht, dass wir irgendwie in der Champions League sind und du musst sofort reinkommen und funktionieren. Wir spielen gegen Dresden. Da kannst du mal irgendwie davon ausgehen, dass man zumindest 10 von 60 Minuten
hat. Hat Gato recht. Dann muss man 9 holen, weil dann war es zu wenig bisher von Hinterseher und Wood. Das ist eine klare Aussage dann.
Hinterseher, finde ich jetzt ehrlich gesagt, 4 Tore, Torschnitt okay. Hanik hat sich da jetzt auf der Seite auch ganz gut gemacht. Ist natürlich noch eine Alternative, aber ich sehe es auch so. Wir haben ja schon mal mit Gregoric geliebäugelt, aber das ist natürlich dann wahrscheinlich nicht umsetzbar. Trotzdem,
aber wir reden
einer
die ganze Zeit, dass irgendwas fehlt und wenn das der entscheidende Step ist, um dann den Unterschied am Ende zu machen, um dann vielleicht 5 Tore mehr auf dem Konto zu haben, die dann den gesicherten Aufstieg sichern, dann musst du da jetzt mutig investieren.
Also ich sag nur mal so 2 Namen zum Beispiel, Vogelsammer und Klos von Bielefeld, die machen schon alleine eine ganze Menge weg.
Ja,
mit der Präsenz, Abschlussstärke.
Als Duo auch, ne?
Genau. Also dass Bielefeld keine Übermannschaft,
genau.
Aber die machen halt dann einfach die Buden.
Genau.
Und das fehlt so ein bisschen. Einer, der auch mal also aus dem Gar nichts einmacht. Ne? Also das hat auch Hinterseher bisher noch nicht so richtig gemacht.
Ja, Hacking meint ja auch über Hinterseher, das hat er zu Beginn der Saison deutlich besser gemacht, dass er die Bälle vorne festgemacht hat, dass die Spieler nachrücken konnten und dann nach links und rechts verteilt hat. Er hatte jetzt häufig Szenen, wo er den Ball leicht wieder vertändelt hatte, Fehlpässe vorne gespielt hatte und er weiß nicht, woran es liegt und er hofft, dass Lukas wieder auch in diese Frühform, die er schon hatte, wieder zurückfindet.
Also da hat Hanik quasi geilere Stürmerbuden gemacht. Wenn ich zum Beispiel an das Tor denke, ich weiß gar nicht, gegen Stuttgart, glaube ich, ein spätes Ding, wo er dann noch diese
Fuß reingehalten
so leicht abfälscht. Genau. So. Das sind halt die Dinger, ne? Die,
genau.
Wo du dann
wo du
die Bälle scharf,
einlaufen musst.
Auch das Abseitstor, was dann irgendwie ein Schnürsenkel abseits war, eben auch so ein klassisches Ding. Hat Harnik im Moment ein kleines bisschen mehr als Hinterseher und er wird auch woanders auf dem Feld gebraucht. Deswegen Bobby Wood momentan fällt weg als Alternative. Da muss man echt mal überlegen, wer da helfen könnte. Ideal, was wäre so das Ideale? Ich finde so ein junger
alten, aber ich hasse ihn. Max Kruse zum Beispiel.
Ah, gut, bei Gala verdient sich dumm und dämlich, ja. Kannst du ihm nicht.
Ja, aber ich sag jetzt mal so einer wäre natürlich halt geil, irgendwie Anfang 30 und ist vielleicht unzufrieden im Ausland, nochmal zurück, kann nochmal eine Saison oder Rückrunde gut spielen, aber ist halt mit Bremen und Pauli soll zur Hölle fahren.
Er ist glaube ich, gar nicht bei Gala. Fenerbahce.
Ja, aber die sind richtig scheiße, ne? Hast du überhaupt mal Audi Cup
gesehen?
Fühlt
sich aber wohl, läuft aber wohl gerade gut. Die spielen um den Titel mit tatsächlich diese Saison, aber ist auch egal.
Interessiert mich wirklich null, die Super League.
Also, wir brauchen aber, wie du sagst, du hast das Format schon gut umschnitten, dass du so einen brauchst, der eigentlich seinen Zenit überschnitten
ist. Was ihr da gerade gehört habt, mach nochmal bei uns. Mach nochmal, was du gerade gemacht hast. Das ist bei uns Bart.
Wir brauchen, wie Gato das schon richtig umschnitten hat, jemanden, der so leicht über den Zenit ist, 32, wenig Geld und nochmal zum Fass-Karriereausgang noch.
Findet ihr noch so ein Oldie?
Ja, ich sag's
für ein halbes
ehrlich,
Jahr. Wirklich,
ich stimme nur halb zu. Also wir brauchen jemanden, der auf jeden Fall mal aus einer anderen Kategorie kommt, als die Kategorie-Stürmer, die wir jetzt haben. Weil wenn wir jetzt ohne ihn auskommen, kommen wir nächste Saison nicht mehr ohne diesen Stürmer mit. Extra Klasse
auch. Mein Ansatz war jetzt nur, Entschuldigung, dann kannst du gleich weitermachen. Ja. Es sind ja Wintertransfers, da kriegst du nie die richtig geilen. Die sind nie auf dem Markt im Winter. Und es geht ja jetzt nur darum, dass du dieses nächste Halbjahr überbrückst und dann im Sommer dir schon mal langfristig einen ausguckst, ob man für jung wenig
Geld. Aber die gucken ja auch auf sich und versuchen das Beste rauszuholen und du wirst keinen mit einem Halbjahresvertrag kriegen. Deswegen musst du ein bisschen Perspektive schon denken, finde ich. Sonst hast du die ewigen Bankdrücker. Ja. Claudio Pizarro.
Ja, aber also...
So, das wäre noch eine Kategorie. Aber eigentlich, also meine Idealvorstellung wäre wirklich ein junger, hoffnungsvoller, der vielleicht in der dritten Liga ein bisschen was getroffen hat und dass man dem dann mal Einsatzzeiten gibt einfach.
Ja, das wäre Fiete Arp zum Beispiel.
Puh, ganz schlimm natürlich, so mit Verletzungen und so, was sich da abspielt. Aber dem muss man jetzt mal Zeit geben.
Es wird eher in die Richtung gehen. Ihr habt Bolt ja alle noch besser kennengelernt als ich. In die Richtung, dass er jemanden holt, der sofort funktioniert. Ne? Also das ist ja seine Handschrift. Er wird jemanden holen, der in der zweiten Liga funktioniert.
Ja, ich würde es ja zum Beispiel auch so machen. Mit aller Macht jetzt aufsteigen. Und was bringt mir jetzt so ein... rein theoretisch ein Fiete Arp oder irgendwie so ein Talent?
Nee, aber ich sage gar nicht, aber so ein... Also ich sehe es auch so, jemand, der sofort funktioniert, aber dann nimm doch jemanden, der in der dritten oder meinetwegen auch vierten Liga funktioniert hat, der einfach weiß, wo das Tor steht und die Dinger reinmacht. Weil du wirst jetzt keinen gestandenen Zweitligastürmer in der Winterpause verpflichten können. Das ist einfach nicht realistisch so. Also wer wär's? Wo willst du ihn herkriegen?
Ja, halt irgendeiner, der irgendwie unzufrieden ist, ne? Also, oder der nochmal zur EM mit will, oder der irgendwie Russland spielt, aber keinen Bock mehr auf Russland.
Von der dritten in die zweite Liga und dann zur EM.
Ja, der kann ja auch ein Erstligaspieler sein, so. Also, okay, ja. Anderthalb Jahre Vertrag beim HSV, wenn wir aufsteigen, kriegst du irgendwie wieder 2 Millionen oder so.
Können wir mal ein bisschen an die Community auch weitergeben. Ja. Falls ihr da Ideen habt, wir leiten das dann auch nochmal direkt weiter an den HSV. Wenn ihr Stürmer noch habt, die in dieses Anforderungsprofil passen, gerne dann wieder bei Facebook ein bisschen mitkommentieren. Wir werden auch die Folge hier wieder promoten, da könnt ihr einfach drunter schreiben. Ich glaube auch bei den Außenverteidigern wird auch nochmal geguckt. Vermutlich mal ein bisschen intensiver, wenn sich da was ergibt.
Also es soll wohl noch in der Winterpause nach Möglichkeit ein rechter Verteidiger folgen, weil Naray macht das relativ gut, aber man möchte wirklich jetzt nicht nochmal an diese Bredouille kommen, dass du wirklich nur mit einem jetzt dort hinten arbeitest, sondern dass du wirklich mal einen gelernten Rechtsverteidiger dort aufbieten kannst für die Rückrunde.
Wir schauen nach vorne. Der HSV spielt am Freitag gegen Osnabrück. Falls ihr im Auto seid, unterwegs seid, ich habe parallel Sendungen und werde quasi wie im Stadion bei Radio Hamburg berichten. Ansonsten natürlich viel Spaß beim Glotzen. Die Tippico-Quote... Gerade schon analysiert.
Ja, klar.
Ich tippe 1,7.
Ist nicht schlecht. 1,75 auf Auswärtssieg HSV, aber das ist natürlich echt wenig Geld für ein schwieriges Auswärtsspiel, ohne dass ich jetzt Osnabrück gut kenne, aber die haben.
Ich will sie nicht stark reden.
An der alten Brücke oder wie das heißt. Oder
Stuttgart haben sie auch geschlagen.
Stuttgart 1-0 geschlagen, Stuttgart schon nicht schlecht und Osnabrück traditionell schon eine Auswärtshölle, sag ich mal. Ja. am Freitagabend, ne? Aber
zumal die
haben gut, also es wird Zeit, dass wir wieder in die erste Liga kommen und sagen, irgendwie in Dortmund ist es schwer zu spielen oder so.
Also es wird deutlich anders als jetzt gegen die bisherigen Auswärtsgegner, weil Osnabrück hat schon jetzt auch unter diesem neuen Trainer Daniel.
Ich denke immer noch, dass Pele Wollitz, aber wahrscheinlich auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr.
Cottbus in der vierten Liga, nee, aber Daniel Thune, der Trainer bei Osnabrück, der hat bisher einen sehr offensiven Fußball spielen lassen. Das wird jetzt mal anders sein, dass der HSV in dem Fall nicht auf eine Elf trifft, die sich hinten reinstellt.
Das Problem ist halt dann, also die Stimmung ist ja wirklich da ganz gut. Ich weiß, das heißt irgendwie die neue alte Bremer Brücke. Bremer Brücke, ja.
An der Bremer Brücke,
ja, genau. Da ist es eben so, die stellen sich alle hinten rein und werden natürlich dementsprechend wahrscheinlich auch ein bisschen mehr als die Hälfte der Zweikämpfe gewinnen. Das heißt, bei jeder zweiten Zweikampfsituation tobt das Stadion, als hätten sie ein Tor gemacht. Das heißt, das wird schon von der Stimmung anspruchsvoll, aber dann ist eben die berühmte Herausforderung, das Stadion leise zu spielen und dann auch schnell eine Bude irgendwie zu machen. Jetzt personell ein bisschen besser aufgestellt. Genau, Kinsombi ist jetzt im Kommen. Hecking hat auch gesagt, Kinsombi jetzt einmal die Wintervorbereitung nochmal unverletzt mitmachen und dann werden wir nochmal einen ganz anderen Spieler kennenlernen. Wir wollen ihn jetzt auch gar nicht weiter. Wir sagen ja immer, ja, das Potenzial unglaublich und so. Wir warten jetzt einfach mal ab, was passiert. Kinsombi auf jeden Fall spricht für ihn, dass er immer vorne mit reinläuft, auf diese zweiten Bälle lauert, diesen Weg geht und Bock auf Tore schießen hat. Und ja, wer weiß, ob wir da noch einen ganz anderen Spieler nochmal kennenlernen.
Zwei Sachen habe ich noch. Und zwar einmal habt ihr bei Instagram vielleicht gesehen, HSV, meine Frau heißen wir da. Da waren wir gestern im HSV-Stadion. Und da hatten wir irgendwie so ein Projekt, wir wollten es ja noch auflösen quasi irgendwie mit den Goldkirchen, aber es war ganz interessant, da waren wir unter anderem auch im Innenraum vom Stadion und durften einmal ganz kurz irgendwie so uns die Innenbereiche und Kabinen anschauen. Also ich kann euch sagen, aus erster Hand, die Geschichte ist erstligareif, den Spielern geht es nicht schlecht mit ihrem Spa-Bereich und so, also es war sehr, sehr interessant.
Beschreib mal, wie muss man sich das vorstellen, so Whirlpool oder?
Ja, so ein Whirlpool halt.
Kabinensitze wahrscheinlich auch so gefühlt Pilotensitze, ne?
Nein, tatsächlich nicht. Holzschränke-mäßig ganz, also sehr schlicht gehalten.
Okay, das ist ja sogar ein bewusstes Statement dann, ne?
Ja, sehr schlicht, aber dann lagen halt so die ganzen Schuhe davor. Die
Fußballschuhe, Stutzen.
Stutzen, alles wird natürlich dann weggeräumt. Da brauchst du natürlich als Spieler das nicht wegräumen. Dann gab es einen Raum, war quasi wie so ein wie so ein Skikeller, wo aber die ganzen Fußballschuhe, dann waren halt auch genauso gerochen, waren halt nur so die alten Schuhe, die geputzt werden. Dann gab es einen Trainingsbereich, also ein großes Fitnesscenter. Dann gab es auch noch einen Spa-Bereich, wo halt mit Sauna, mit Ermüdungsbecken, mit Whirlpool oder Kältebecken. Und also es war alles auf einem Haufen und war schon sehr, sehr, im Trainerbüro gab es da noch. Und
Taktiktafel natürlich auch.
Habt ihr Dieter eigentlich mal die Hand geschüttelt auch noch, oder?
Ja, von der Ferne habe ich ihn gegrüßt, ne?
Ja. Aber da lacht mein Herz, weil das zeigt doch einfach, wie geil ist es, beim Hamburger SV zu spielen. Und wenn das ein Spieler anders sieht und denkt, der Druck wäre hier zu hoch und alles, dann ist er hier fehl am Platze.
Ja, apropos Dieter, noch eine Empfehlung. Ich glaube, wir haben ihn alle gehört, den Podcast.
Ja, richtig.
Kann ich euch nur sehr, sehr ans Herz legen. Bei Phrasenmäher ist Dieter Hecking zu Gast. Es ist 1 Stunde 40, geht die erste Folge. Die zweite Folge kommt wahrscheinlich diese Woche, denke ich mal, online. Und es war echt, nachdem ich den gehört habe, habe ich Dieter wirklich vom Herzen einfach nur das Beste gewünscht. Irgendwie, weil er echt so ein cool, also guter, emotionaler, auf dem Boden gebliebener Mensch ist. Und haut da richtig coole Anekdoten und Insider raus, auch aus seiner Zeit in Gladbach, wie das alles abgelaufen ist und wie er junge Spieler sieht und so weiter und so fort. Also das ist eine absolute Empfehlung. Danach seid ihr quasi mit Dieter per Du.
Also, nochmal ein kleiner Cross-Teaser auf den Phrasenmäher, das ist der Bild-Podcast. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall nochmal gut weiterbilden als HSV-Fan, was wir alle sind. Dann würde ich sagen, Bones, irgendwas wolltest du mir gerade noch sagen, kannst du ruhig...
Ja genau, für alle neuen Hörer und die, die es noch werden und schon sind. Wir sind am 6.12., wir haben es letzte Woche schon einmal gesagt, auf dem Volksparkett vor dem Heimspiel gegen Heidenheim, wo ihr nochmal zu unseren Stimmen die Gesichter kennenlernen dürft. Und seid herzlich willkommen.
Ein absolutes Radio-No-Go. Ihr dürft uns endlich mal kennenlernen.
Ihr könnt die Gesichter zu den Stimmen kennenlernen. Und ja, kommt gerne vorbei auf ein kleines Bierchen, unterhalten wir uns ein bisschen vor dem Heimspiel und nur der HSV.
Nur der HSV. Schnattern wir uns mal richtig an rein, ne? Freitagabend.
So sieht's aus. Also, dann danke fürs Zuhören. Wir hoffen, wir behalten das mit diesem Dialog bei und dem Feedback. Meldet euch gerne, falls ihr irgendwas zur Folge zu sagen habt oder generell was loswerden wollt. Und dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.